Und wenn man sieht, die anderen machen das scheinbar so mit links, einfach mal eine Rede zu halten oder ein Interview zu führen, dass man dann schon denkt, mit einem stimmt was nicht. Ich habe schon in der Zeit wirklich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Selbst als ich dann mitten im Burnout steckte und mein Körper gar nicht mehr funktionierte, habe ich gedacht, jetzt stell dich mal nicht so an, das kann ja wohl nicht sein, die anderen kriegen es doch auch hin.
Schön, dass du mich auch heute wieder auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt begleitest. Ich bin Daniel Rieber, Coach für Achtsamkeit und Mitgründer von WeVolve, einer Beratung für neue Führung und Unternehmenskultur. In meinem Podcast treffe ich mich mit interessanten Leuten, um neue Perspektiven einzunehmen und auf meinem Weg von ihnen inspiriert zu werden. Für die aktuelle Folge habe ich mich mit meinem Ausbilder Matthias Riedel verabredet. Der ehemalige Schauspieler ist heute Berater, Trainer und Coach und verbindet in seiner Arbeit Achtsamkeitspraxis mit systemischen Methoden und Kreativität. Während meiner Ausbildung an seinem Institut für Coaching und Achtsamkeit habe ich viel für meinen eigenen Weg gelernt und daher war unser Gespräch für mich etwas ganz Besonderes und es gab einige emotionale Momente. Matthias und ich sprechen darüber, wie sehr uns Selbstfürsorge und vor allem auch Selbstmitgefühl und Selbstliebe in unserem Leben geholfen hat. Wir reflektieren über seine Arbeit mit Führungskräften und darüber, welche Glaubenssätze er von seinem Elternhaus übernommen hat. Besonders beeindruckt hat mich, wie offen Matthias über seinen Burnout und seinen persönlichen Werdegang spricht und wie versöhnlich er dabei mit sich selbst und anderen ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Matthias, schön, dass du die Zeit genommen hast heute.
Gerne.
Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du auch ein bisschen Fernweh hast, jetzt wo du mich siehst. Ich bin ja gerade auf Sardinien und habe die Möglichkeit, hier mit dem Team für 2 Wochen zu sein und zu arbeiten. Wo wärst du jetzt gerne?
In Kapstadt. Ganz klar, in Kapstadt. Obwohl es dort jetzt gegen Winter geht und ja, die Temperaturen nur ein kleines bisschen niedriger sind als hier in Berlin, habe ich doch einfach eine Sehnsucht nach Kapstadt. Es ist über die Jahrzehnte, darf ich sagen, zu einer zweiten Heimat geworden. Ich bin da seit 20 Jahren, fast 20 Jahren, jedes Jahr dort. Und jetzt während der Pandemie konnte ich nicht. Und das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Es ist schon wirklich eine zweite Heimat von mir. Ich leide auch ein bisschen mit den Menschen dort mit, die vom Tourismus leben und da gibt so viele Kreative, die auch wirklich kreative neue Businessmodelle aufgebaut haben, die natürlich auf den Tourismus angewiesen ist. Und das tut mir in der Seele weh, weil ich Sorge habe, dass einige das nicht überstehen. Und wenn ich das nächste Mal da bin, dann sehen werde, wer mit seinem Geschäftsmodell noch überleben konnte und wer nicht. Und dort gibt es eben keine Überbrückungshilfen und keine staatlichen Subventionen. Und überhaupt ist in Afrika ja gerade die Misere, dass der Impfstoff dort nicht produziert werden kann, dass längst nicht alle Menschen geimpft werden können, so wie hier. Also da leide ich schon auch mit, auf jeden Fall. Ja, ja, ich möchte gern da sein, ich möchte gern auch irgendwie unterstützen können, helfen können. Das ist gerade leider nicht möglich. Das darf ich akzeptieren, das fällt mir gerade ein bisschen schwer. So ist es, ja.
Ich war noch nie in Kapstadt. Was ist es, vielleicht in 2, 3 Worten oder 2, 3 Sätzen, was dich begeistert?
Die Menschen, die Mentalität der Menschen, die Freundlichkeit. Ich hätte jetzt fast gesagt, dass mich Kapstadt entschleunigt. Das stimmt nicht ganz, denn es dort auch, gerade Kapstadt-Stadt, ist schon auch sehr hektisch. Sehr viele, ich würde sagen, Eindrücke, die es zu verarbeiten gilt. Es ist halt wirklich eine Stadt. Aber die Natur drumherum ist unglaublich entschleunigend.
Ja.
Diese Roughheit auch. Ich mag es eben gerne, am Meer zu sein und gleichzeitig auch Berge zu haben. Diese Berge, dieser Tafelberg, der hat schon was fast Magisches und der entschleunigt mich extrem. Und es ist ein sehr kreativer Ort. Ich bin da noch kreativer, als ich es sonst bin. Und es liegt auch ein bisschen am Licht. Das Licht ist viel brillanter, als wir das hier in Europa kennen. Es fällt mir immer wieder auf. Ich bin immer wieder begeistert von den Farben und vom Licht.
Ja, das klingt gut. wenn ich dich höre, wie du von Kapstadt sprichst, dann merke ich, dass es ein Ort ist, an dem du dich wohlfühlst. Mhm. Und ich vermute auch einen Ort, wo du wohnst ja auch in Berlin, genau wie ich, auch so ein bisschen mal aus der großen Stadt rauskommst, mal in einen anderen Modus rauskommst, raus aus dem Tun, Tun, Tun. Du hast ja auch wahnsinnig viele Projekte, in denen du drin bist. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz schöner Einstieg für das Thema, was wir heute haben. Mhm. Es geht ja heute um Self-Care, also um Selbstfürsorge. Mhm. Darum, wie man das im Alltag praktizieren kann, warum es uns so schwer fällt. Und gerade wenn du jetzt an das letzte Jahr denkst, also diese Zeit in der Pandemie, zum Teil mit Lockdown, Herausforderungen auch beruflich für dich mit dem Institut und deinen Beratungstätigkeiten. Was war das? Ja, wie war das Jahr für dich? Und was hat dir auch geholfen, in deiner Qualität zu sein? Was hat dir geholfen, mit den Herausforderungen umzugehen, bei dir zu bleiben, Ruhe zu bewahren?
Also ich muss sagen, das war ein unglaublich spannendes Jahr. Um die Frage direkt zu beantworten, was hat mir geholfen? Mir hat auf jeden Fall meine, glaube ich, angeborene Neugier geholfen. Das ist so ein bisschen meine Mentalität. Also ich habe mal neulich jemand sagen hören, wenn Krisen da sind, laufe ich zur Höchstform auf. Das würde ich für mich jetzt nicht unbedingt unterschreiben, aber ich merke schon, dass meine Neugier geweckt ist, zu gucken, ah, okay, der Weg ist jetzt gerade versperrt, was ja im Leben selten der Fall ist, dass wirklich ein Weg versperrt ist. Aber der Weg in Präsenzseminare abzuhalten, war nun wirklich versperrt. Und ich habe fast gar nicht gezögert zu sagen, okay, dann geht's einen anderen Weg lang, dann finden die Seminare online statt. Und dieses Umstricken auf online, ich fand das spannend. Also ich habe wirklich, meine Neugier hat so viele interessante Dinge gefunden, da blühe ich auf. Und das ist so, dass ich dadurch unglaublich viel gemacht habe. Also ich habe einerseits ja diesen Mehraufwand gehabt, dass wir hier online gegangen sind, aber auch es gab viele neue Themen, mit denen die Klienten kamen und auch Menschen, die ein Coaching haben wollten, weil sie gesagt haben, jetzt habe ich die Zeit. Jetzt bin ich auch mehr bei mir und möchte diesen Weg weitergehen. Das fand ich auch sehr interessant. Das heißt, ich hatte einen hohen Arbeitsaufwand oder ich hatte viel zu tun, möchte ich mal sagen. Und gleichzeitig habe ich zum Beispiel mein Hobby des Malen wieder aufleben lassen, wo man ja normalerweise sagen würde, Moment, das passt ja nicht, ein höherer Workflow und jetzt gleichzeitig das Hobby wieder aufleben lassen. Und für mich ist es aber genau dieses auch, Selbstfürsorge heißt für mich auch, die Spur wechseln. Also das heißt nicht unbedingt zu sagen, okay, den Rest des Tages lege ich die Füße hoch, das mag ich auch gerne, aber manchmal ist es sogar gut, im Tun zu bleiben für mich, nur die Spur zu wechseln. Das heißt, ich hab ganz viele Bilder gemalt in der Pandemie.
Kannst du mir so ein Bild mal beschreiben? Was für eine Art von Bilder? Sind das abstrakte Bilder oder
ja, das sind Dinge ab? Also wenn ich könnte, wie ich wollte und wenn ich geübt wäre, dann würde ich wahrscheinlich wirklich mehr in fast sogar in Fotorealismus gehen wollen. Das fasziniert mich total. Aber dafür bräuchte es jahrzehntelange tägliche Übung. Und ich stand früher mal vor der Entscheidung, ob ich bildende oder darstellende Kunst studieren möchte nach dem Abitur und hatte für beides einen Zugang. Musste dann wirklich selber entscheiden und habe dann ja erstmal darstellende Kunst studiert. Also ich bin nicht geübt für das, was ich gerne malen würde. Ich mache das wirklich zur Entschleunigung, dann ist es eher abstrakt. Das heißt, ich liebe es, mit Formen und Farben zu experimentieren und die Bilder sind mindestens 5-6 Mal übermalt. Das ist so ein Tick von mir, den habe ich schon sehr lange. Das heißt, dass ein Bild sich hinter einem Bild versteckt und dahinter noch mindestens 2. Und irgendwann finde ich es gut und dann darf es so bleiben. Aber ich übermale ganz oft und ganz viel. Farben. Ja. Ich experimentiere gerne mit Farben. Ja.
Ja. Wir können uns ja gerade über... Sprich euch weiter.
Oh nein, ich habe gemerkt, dass ich mich oder wir uns inhaltlich gerade verlaufen haben und habe nochmal zurückgeblickt, wie das mit dem letzten Jahr so war.
Ja. Ich finde, wir haben uns gar nicht so verlaufen. Ich finde das wirklich spannend, diese Begeisterung bei dir auch zu sehen. Also da ist ja was, was dich erfüllt oder was dich begeistert oder wo du merkst, da ist eine Energie. Ne? Mhm. Und für den einen ist es Malen, für jemand anderen ist es, meine Frau hat zum Beispiel ganz viel gestrickt in der Zeit. Und es gibt so ganz viele Wege, wie wir unsere Energie, unsere Kreativität ja kanalisieren können, ne? Das finde ich gerade schön. Ich habe mir auch vorgestellt, wie so ein Bild aussieht. Und was ich gerade sagen wollte, ich sehe dich ja gerade über Video und du sitzt ja im Institut für Coaching und Achtsamkeit und hinter dir sehe ich ein Flipchart. Mhm. Und ich hatte ja die Ehre, auch bei dir in dem Raum zu sitzen und meine Ausbildung zu machen. Und eine Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist, ist, dass keine digitalen Medien in der Zeit vorgekommen sind. Und du sehr, sehr viel an Flipcharts gearbeitet hast, sehr, sehr viel einfach im Raum warst. Und deshalb habe ich tatsächlich während der Zeit der Pandemie öfter an dich gedacht und gedacht, wow, wie ist das für dich, so viel Zeit vom quadratischen Bildschirm zu verbringen?
Ah ja. Also auch direkt die Antwort auf die Frage, wie ist das für mich, vor einem quadratischen Bildschirm zu verbringen, das ist für mich als Schauspieler total gewöhnt. Also ich bin das gewohnt, vor der Kamera zu sitzen und zu sprechen. Man sieht sich natürlich als, ich habe ja auch viele Filmdrehs gehabt, man sieht sich da erst hinterher, kann kurz auf die Aufnahme schauen, man sieht sich nicht währenddessen, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man ist eine von vielen anderen Kacheln. Ich weiß auch, dass dieses sich selbst sehen Spontanität hindert, ja, dass man sich vielleicht auch unbewusst in irgendeiner Form beurteilt, aber selbst das habe ich, glaube ich, geübt und abgelegt. Von daher war das für mich gar nichts Neues. Ich habe ja auch ursprünglich mal, bevor ich Coach war, als Präsentationstrainer gearbeitet und eben selbst auch viel Moderationen gemacht, auch vor der Kamera. Von daher, das Medium Kamera ist mir überhaupt nicht fremd, das kann ich bedienen. Aber was wirklich ein Mehraufwand war, das war genau das, was du angesprochen hast, dass letztendlich alles auf PowerPoint übertragen werden musste. Also alle Flips und auch alle Inhalte konnten ja nicht eins zu eins digital umgesetzt werden. Das heißt, es war schon auch eine kreative Leistung, wieder zu überlegen, was kann man jetzt machen? Also wenn wir Übungen draußen im Park haben, wie können wir die jetzt virtuell umsetzen? Wie können wir auch, ja, die Ausbildung, sie lebt sehr von dem Austausch der Leute untereinander. Du hast es ja erlebt. Wie kann man diesen Austausch ermöglichen? Nicht nur, welche technischen Möglichkeiten gibt es, sondern was sagt mir meine Fantasie? Was ist jetzt gut? Es musste anders gestrickt werden, ganz klar. Es musste auch vom zeitlichen Rahmen anders gestrickt werden. Und das fand ich total spannend, weil ich hätte freiwillig, glaube ich, das gesamte Ausbildungskonzept und auch die anderen Dinge, die ich in Präsenz mache, das hätte ich nicht umgestrickt. Weil das hat viel Arbeit gekostet, dass das Curriculum, wenn wir jetzt bei der Ausbildung, Coaching-Ausbildung mal bleiben, dieses Curriculum ist ja über Jahre gewachsen. Und es ist dann, würde ich sagen, so nach dem 10. Durchlauf hat sich das so weit professionalisiert, dass ich sage, ja, so steht das. Und jetzt nochmal quasi gezwungen zu werden, das umzudrehen, auf links zu stricken, nochmal ganz neu zu denken, dazu wurde ich gezwungen, zu diesem Umweg. Und das hat unheimlich viel gebracht. Jetzt werden wir wieder alles zurückstricken auf Flipcharts, aber die Flipcharts werden anders aussehen. Das heißt, die PowerPoints werden jetzt trotzdem wieder verbannt. Die Technik komplett wird verbannt. Die PowerPoints und die Filme, die wir gemacht haben und so weiter. Das war für das Umsetzen auf Online. Aber wenn wir jetzt hier in Präsenz sind, ich finde das eben, selbst ein Beamer im Raum, wir haben ja auch viele Demos als Film aufgenommen, aber selbst sowas mit dem Beamer an die Wand zu werfen, zieht eine gewisse Form von Energie ab in der Präsenz, wenn man im Raum ist. Und deswegen liebe ich es sehr, wirklich analog zu arbeiten, das heißt dann auch komplett auf Technik zu verzichten. Und bei dem Konzept bleiben wir. Aber wir haben viele inhaltliche neue Dinge entdecken dürfen, auch kleine kreative Methoden, die ich gut auch wieder ins Analoge übersetzen kann. Also das hat mir Spaß gemacht, dass die Ausbildung da nochmal richtig gewachsen ist. Es gibt jetzt ein Zurück. Es gibt ein Zurück und das Zurück ist nicht mehr so wie das Alte. Auch wenn wir quasi die Technik wieder auslagern, wird es anders sein. Und das ist ja auch etwas, was in unserem kreativen Coaching-Ansatz da ist. Ne? Das, Leben ist Veränderung, das eigene Leben, wir verändern uns permanent, ob wir wollen oder nicht, unser Körper verändert sich. Und da mitzugehen, das ist nicht immer einfach, aber das ist spannend. Ich empfinde das als spannend, die Veränderungen anderer Menschen zu begleiten und auch die eigenen Veränderungen ganz bewusst wahrzunehmen.
Was ich daraus höre, ist, dass dir vor allen Dingen eine Haltung geholfen hat, auch im vergangenen Jahr. So eine Haltung von Neugier, Interesse, Offenheit, Akzeptanz, dass Dinge sich verändern und auch die Schönheit darin zu sehen und die Vorteile.
Das finde ich so schön, Daniel, dass du zu diesem Punkt zurückkommst, weil da hänge ich eben in der Tat auch. Weil ich gesagt habe, das sind auch so vielleicht, ja, da habe ich Glück, dass ich diese Persönlichkeitseigenschaft der Neugier habe oder dass ich schon immer ein neugieriger Mensch gewesen bin und Umwege nicht als so hinderlich empfinde. Natürlich ärgert man sich im ersten Moment, wenn man einen Umweg gehen muss, aber gleichzeitig freue ich mich auch immer wieder darüber und lerne was. Aber das andere Thema, was du jetzt auch wieder zurück in mein Bewusstsein bringst, ist, dass ich schon auch bewusst Selbstfürsorge betreibe. Also, dass das schon auch etwas ist, was ich sehr, ja, vielleicht schon sehr früh auch in der Schule gemerkt habe. Ich war ein unglaublich nervöser Schüler und auch in meinen Anfangsjahren im Schauspielstudium, ich hatte unglaublich unter Lampenfieber zu kämpfen. Ich muss immer noch darüber nachdenken, dass ich durch die Aufnahmeprüfung eigentlich nur gekommen bin, weil, glaube ich, meine Prüfer so wohlwollend mit mir waren. Die haben das schon mitgekriegt, dass mein Stolperstein die Aufregung des Lampenfieber ist. Das war enorm. Und das ist so eine Baustelle, an der ich immer wieder auch arbeite. Die andere Baustelle ist schon, dass ich auch durchaus Burnout gefährdet bin. Also das, was ich eben beschrieben habe, was positiv ist, das heißt, gerade in Krisenzeiten, ja, werde ich hochaktiv und wechsle die Spur und male. Das kann aber gleichzeitig auch dazu führen, dass es ein zu viel gibt. Und dieses zu viel gepaart mit auch diesem Persönlichkeitsanteil, schnell in eine Aufregung zu kommen, also schnell auch in einen innerlichen Druck zu kommen, ja, das ist eben auch ein angeborener Anteil, der dann nicht hilfreich ist. Da wäre ich ohne Meditation und auch gerade die Meditation der mitfühlenden Güte und Freundlichkeit mir selbst gegenüber, da wäre ich nicht so leicht durch diese Zeiten gekommen. Also das hätte mich schon sehr viel mehr Kraft gekostet, als es jetzt wirklich in der Tat gekostet.
Ja. Du hast eben was Interessantes gesagt, was bei mir als Frage nochmal zurückkam. Und zwar, du hast gesagt, dass du schon immer so ein Typ warst, der mit Neugier in die Welt gegangen ist. Und heute hilft dir diese Neugier sehr. Was denkst du, wie sehr ist das etwas, was man von Haus aus mitbringt? Und inwieweit kann man sowas auch erlernen? Also wenn du als Trainer, als Coach, als Berater mit einem Menschen oder vielleicht sogar einem Unternehmen arbeitest, inwieweit kann man wirklich diese Idee von Neugier, Offenheit, Resilienz trainieren, kultivieren und inwieweit ist es schon echt ein großer Vorteil, wenn man das von Haus aus mitbringt?
Diese Fähigkeiten kann man alle trainieren und verstärken. Man kann die Anlage, die man mitbringt, die ja oft auch miteinander korreliert, also Offenheit korreliert mit Kreativität. Und zum Beispiel Kreativität ist so normal verteilt, wie Körpergrößen normal verteilt sind. Der eine ist vielleicht von der Anlage ein bisschen kreativer oder talentierter für bestimmte schöpferische Tätigkeiten und die andere ist es ein bisschen weniger. Aber diese Unterschiede sind gar nicht so groß, wenn wir jetzt mal Genies außen vor lassen. Aber im Grunde haben wir diese ganzen Anlagen in uns, die Anlage zur Neugier, das ist ja eine ganz lebenswichtige Anlage. So lernen wir als Kleinkinder die Welt kennen. Wenn wir da nicht neugierig werden, dann würden wir nicht mal laufen lernen. Das steckt so in uns. Und wenn dann später die Erwachsenen die Bereitschaft dafür haben, diese Neugier auch weiter zu entwickeln, dann ist es selbstverständlich möglich. Manchmal ist es leider so, muss ich sagen, dass es im Schulsystem und vor allen Dingen auch in den Hochschulen doch ja, vielleicht manche Fähigkeiten wie beispielsweise Kreativität zwar gewünscht sind, aber nicht unbedingt gefördert und entwickelt werden. Ich werde einen Satz meines Deutschlehrers, das ist jetzt schon Urzeiten her, das ist jetzt ja wirklich schon, weiß ich nicht, 40 Jahre her, oder? Ja. Das war schon, doch, da war ich schon im Gymnasium, da hat mein Deutschlehrer mal zu meinen Eltern gesagt, dass ich zu viel Fantasie habe. Und daraufhin haben meine Eltern mich zum Nachhilfelehrer geschickt. Und ich weiß, ich werde es nie vergessen, ich saß mit diesem Nachhilfelehrer, einem jungen Studenten, Lehramtsstudenten, saß ich am Tisch und der guckte mich ganz fasziniert an und wusste überhaupt nicht, was er machen sollte. Wir haben dann vielleicht mangels Fantasie, haben wir dann die Nachhilfestunden direkt abgebrochen und haben es mal so gelassen mit dem zu viel an Fantasie. Das ist total interessant. Irgendwie wird Kreativität allerortens gewünscht, aber ich muss sagen, selbst in meinem Psychologiestudium, das zweite Studium, das ich erleben durfte und gemacht habe, da fehlte mir manchmal die Spur Kreativität und auch eine Spur Sinnlichkeit und Offenheit für Neues. Es läuft dann doch manchmal zu sehr nach Standard F ab. Und dann verlieren wir diese Fähigkeiten, die wir von Kindesbeinen an ja in uns haben. Und es darf wieder trainiert werden. Und das wird auch gerade im Führungskräftekontext oft umgesetzt, dass da wieder genau diese Fähigkeiten trainiert werden.
Du hast schon so hier und da fallen gelassen, wie so Bausteine aus deinem Leben, so Puzzleteile. Es gibt Matthias, den Berater, Coach und Trainer heute. Es gab Matthias oder gibt Matthias den Schauspieler. Dann Psychologiestudium. Hilf uns mal oder hilf mal den Zuhörern, Zuhörenden dabei, das so ein bisschen in den Kontext zu bringen. Also wie bist du vom Schauspieler zum Coach, Trainer, Berater geworden?
Das ist total interessant, weil das alles nicht geplant war. Und rückblickend darf ich sagen, dass diese unterschiedlichen und scheinbar sehr verschiedenen Puzzleteile in meinem Leben doch ein rundes Bild ergeben. Ich habe lange Zeit daran gezweifelt, dass diese Puzzlesteine irgendwann mal zusammenpassen. Und das finde ich so schön. Ich darf ja viele Menschen kennenlernen, Menschen, die in die Coaching-Ausbildung kommen, Menschen, die zum Coaching kommen. Und dadurch habe ich erfahren, dass die meisten Entwicklungswege so bunt sind und aus unterschiedlichen Puzzleteilen zusammengesetzt sind und irgendwann dann mal Sinn ergeben. Das ist das Schöne. Kaum ein Lebensweg ist linear. Wir haben oft die Idee, dass es linear ist, aber es ist gar nicht so. Wie ist es bei mir gekommen? Ich komme aus einem mittelständischen Familienunternehmen und eigentlich war der Weg schon vorgezeichnet, über Generationen hinweg eben das Unternehmen weiter am Leben zu erhalten. Und ich war auch einer der sozusagen, wie sagt man das, der Erstgeborenen. Das heißt, eigentlich lag die Last dieses Unternehmens auf meinen Schultern und ich bin da ausgeschert und habe mich schon sehr früh für einen künstlerischen Weg entschieden, der vollkommen untypisch ist für unsere Familie. Und vielleicht war es auch ein bisschen Rebellion, denke ich manchmal im Nachhinein, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, die, ja, wie wir eben das schon angesprochen haben, die angelegt waren und Talente, die da waren. Und deswegen durfte ich mich entscheiden, bildende oder darstellende Kunst. Ich hatte in beiden Talent und habe zwei Aufnahmeprüfungen gemacht und habe mich dann für gegen die bildende Kunst und für darstellende Kunst entschieden und habe dann als Schauspieler gearbeitet. Und ich weiß noch, heute noch, dass ich in dem Schauspielstudium meinen Kommilitonen gesagt habe, ich werde noch mal was anderes machen. Ich weiß noch nicht was, aber das ist noch nicht. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, mein Leben lang Schauspieler zu sein. Ich bin das nicht so, sage ich mal, von meinem Naturell. Ich kenne da wirklich richtige Schauspieltiere. Ja, die sind da, die gehen da mit ihrer ganzen Leidenschaft drin auf. Für mich war das ein Step. Und der nächste Step war mir noch nicht so bewusst. Aber ich war überhaupt erstaunt, dass ich 10 Jahre in diesem Beruf gearbeitet habe, fest angestellt an der Bühne. Ich wollte nie selbstständig sein wie meine Vorfahren. Ich wollte fest angestellt sein und Künstler sein. Und dann habe ich aber gemerkt, dass mich irgendwie meine Leidenschaft doch woanders hinzog. Ich habe auch durch einen Zufall Menschen begleitet beim Thema Stress und Lampenfieber, weil ich mich so sehr damit beschäftigt habe. Und dann kamen so Anfragen aus der Wirtschaft. Das waren so Zufälle. Das waren einfach Führungskräfte, die die Reden halten mussten, die in irgendeiner Form auf einer Bühne standen, die auch Medienkontakt hatten. Und dadurch, dass ich eben auch Dreherfahrung hatte und mich auch mit Moderation beschäftigt habe, konnte ich so eine Art Präsentationstrainer und Medientrainer werden, nebenbei. Und habe festgestellt, dass mich das auch total erfüllt oder mir sehr viel Spaß macht und wollte immer tiefer gehen. Ich habe einfach gemerkt, diese Trainings, die sind doch sehr individuell, so individuell wie Menschen sind. Und Lampenfieber ist ein sehr individuelles Thema. Da kann man nicht mit Standard F kommen. Da muss man wirklich gucken, ein bisschen tiefer reingucken. Und deswegen hat mich die Psychologie schon auch sowieso immer interessiert. Und dann kam aber noch ein, wie es oft so ist in Entwicklungswegen, manchmal muss zu einer inneren Bereitschaft noch ein äußerlicher Anstoß kommen. Vielleicht so wie die Pandemie auch wieder mal ein Anstoß oder eine Zäsur war, so sind diese äußeren Anlässe auch manchmal gar nicht so schön. Bei mir war es so, dass ich einen Burnout hatte, den ich lange nicht bemerkt habe. Burnout ist ja, findet ja in Stufen statt. Und ich war doch so leidenschaftlich Schauspieler, dass ich es nicht bemerkt habe, wie sehr ausgebrannt ich schon war. Und zu der Zeit in der Serie gedreht und habe wirklich während dieses Jahres so einen körperlichen Zusammenbruch gehabt. Und der hat mich so kalt erwischt, dass ich überhaupt nicht wusste, was mit mir los ist. Und das hat mich einerseits in die Therapie geführt, wo ich gemerkt habe, ja, ich habe noch mal Lust, Psychologie zu studieren und noch mal einen weiteren Schritt zu gehen, der sowieso dran war, weil es irgendwie auch in mir der Wunsch groß war, noch weiterzugehen und noch was anderes zu machen. Und es hat noch was bewirkt. Dieser Burnout hat noch was bewirkt. Deswegen sage ich heute auch, ein Burnout ist eine Kompetenz, nämlich mitzubekommen, was der Körper eigentlich will. Ich habe mich wieder in diesem Burnout wieder der Meditation zugewandt. Ich habe, wie gesagt, schon während der Abiturszeiten und mit viel Stress, Erfahrungen schon immer mal Kontakt zur Meditation gehabt und habe gemerkt, es bringt mir was und bin immer wieder weg davon gekommen. Und durch diesen Burnout bin ich wieder ganz eingestiegen in das Thema Meditation und Achtsamkeit. Und einer der ersten Menschen, den ich, das war auch ein Zufall, kennenlernen durfte auf diesem Gebiet, ist Christopher Görmer gewesen, der ja wirklich das Thema Selbstmitgefühl nochmal auch als Programm in die Welt gebracht hat. Mit Christine Neff ein 8-Wochen-Programm zum Thema Self-Compassion. Und dieser Mensch, mir war das damals gar nicht bewusst, dass der so ein berühmter Typ war oder so interessante Sachen auch in die Welt gebracht hat. Aber das hat mich total fasziniert, dass dieser Mensch so authentisch und offen über seine Lampenfieber und Stressbewältigungsphasen gesprochen hat. Er hat einfach wirklich immer noch damit zu tun, mal mehr, mal weniger und hat Formen des Umgangs gefunden, aber leidet trotzdem immer noch drunter. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe, ja, dieses Programm, das will ich ausprobieren. Und das hat bei mir auch sehr, das hat mir sehr geholfen, hilft mir immer noch. Das war der Einstieg letztendlich auch zum MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, was ich heute noch selber nicht nur praktiziere, sondern genau diese beiden Kombinationen, Mindfulness Self-Compassion und Mindfulness Based Stress Reduction, ist etwas, was ich auch in meiner Arbeit häufig benutze.
Ja. Was mich gerade bewegt hat, erstmal vielen Dank, dass du das so teilst, dass du darüber sprichst, dass du einen Burnout hattest, dass du darüber sprichst, auch wie als Schauspieler Lampenfieber zu haben und was dir geholfen hat oder wie es deinen Weg auch mitbestimmt hat. Was mich interessieren würde, ist, weil heute kannst du da ja sehr selbstbewusst drüber sprechen und du hast ja gerade sogar einen Burnout eine Kompetenz genannt. Was mich immer interessieren würde nochmal ist, wenn wir zurückgehen in der Zeit, als du damals den Burnout hattest und als du dieses Lampenfieber hattest, war das etwas, was du damals auch schon als Kompetenz wahrgenommen hast oder war dir das unangenehm, wusstest nicht, wie du damit umgehst?
Du wirst die Antwort ahnen. Ich habe mich sogar schuldig gefühlt.
Suggestivfrage, ja.
Nein, das ist eine ganz berechtigte Frage, weil ich erlebe es ja bei den anderen Menschen, denen ich dort auch helfen darf, erlebe ich ja, dass schon die Tendenz da ist, es sehr persönlich zu nehmen. Also zu denken, da stimmt was mit mir nicht. Ich habe, gerade wenn man auch in so einem, sage ich mal, in so einem Konkurrenzdruck ist, in manchen Branchen wie künstlerische Branchen wie Schauspielerei, da ist ein hoher Konkurrenzdruck, aber in anderen Branchen auch, in der Wirtschaft ist ein hoher Konkurrenzdruck. Und wenn man sieht, die anderen machen das scheinbar so mit links, einfach mal eine Rede zu halten oder ein Interview zu führen, dass man dann schon denkt, mit einem stimmt was nicht. Ich habe schon in der Zeit wirklich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Selbst als ich dann mitten im Burnout steckte und mein Körper gar nicht mehr funktionierte, habe ich gedacht, jetzt stell dich mal nicht so an, das kann ja wohl nicht sein, die anderen kriegen es doch auch hin. Ich habe das sehr auf mich bezogen, persönlich genommen und wie das auch so mit dem Gefühl der Schuld ist, wenn wir uns schuldig fühlen, dann beziehen wir das doch auf unsere Person. Und das ist schwer, das damit umzugehen und überhaupt eine Selbstakzeptanz wiederzufinden und zu sagen, nein, ich bin nicht der Stress, ich bin nicht das Lampenfieber. Ein gewisses Stresskostüm ist mir angeboren, damit habe ich umzugehen. Und ich habe auch damit umzugehen, dass ich Lampenfieber habe, aber ich kann damit umgehen, weil es ist nicht meine Person. Ich bestehe aus sehr viel mehr als Lampenfieber und Stress. Und das ist etwas zum Beispiel, was Selbstmitgefühl und die Übung des Selbstmitgefühls ist wirklich trainiert. Das ist auch nicht zu vergessen und immer wieder zu merken, ich beschuldige mich gerade selbst und das ist gar nicht gut, das tut gar nicht gut. Das ist für den Stress und fürs Lampenfieber auch nur Futter und ist überhaupt nicht hilfreich.
Ja.
Das zu wissen ist das eine, aber das auch zu trainieren ist das andere. Da braucht es wirklich Training.
Du hast mal während der Ausbildung diesen Moment beschrieben, in dem du beim Filmdreh warst und dein Körper nicht mehr so wollte, wie du wolltest. Und der Moment hat mich sehr berührt. Und ich habe ja auch eine eigene Geschichte, die ich auch schon mal hier im Podcast geteilt habe. Magst du in dem Moment nochmal eintauchen?
Das ist so interessant, dass du das gerade erinnerst, denn stimmt, das habe ich gemacht in dem Modul, wo wir uns mit Psychopathologie und auch mit Burnout beschäftigen. Dieses Modul mache ich übrigens nicht mehr, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, ich muss es ja jetzt wirklich nicht ständig erzählen von diesem Burnout. Und gleichzeitig ist es manchmal ganz gut, wenn man sich da auch zeigt. Ja, also wie war das, wenn ich mich an diesen Moment zurückerinnere? Das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Dieser Moment an sich war ein für mich höchst verstörender Moment, weil ich vor laufender Kamera stand. Das war Gott sei Dank nicht live. Konnte also wieder aufgenommen werden und mich nicht mehr bewegen konnte. Also dieses Gefühl der körperlichen Starre, das hat mich so erschreckt. Gleichzeitig habe ich den Druck gespürt, ich muss doch jetzt einen Satz sagen, ich muss das jetzt funktionieren. Und das ging nicht und deswegen kamen mir die Tränen, weil ich einfach innerlich tiefst verzweifelt war. Ich habe gedacht, ja, ich kann mir einfach, ich funktioniere nicht mehr. Und das hat mich total erschrocken. Und auch an mir zweifeln lassen. Und an sehr viel mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Nur, dass wir in der Tat nach einem Break auch weiter gedreht haben. Das heißt, the show must go on. Und ich bin nach Hause gegangen. Und das werde ich nie vergessen, dass ich dann zu Hause saß und gedacht habe, das stimmt jetzt fast nicht. Also da war jetzt irgendwas nicht in Ordnung. Da, dem musst du nachgehen. Das kannst du nicht übergehen. Das war so massiv und habe mich dann wirklich um eine Therapie bemüht und habe dann eine Therapie gemacht. Heute würde ich zum Coach gehen. Heute würde ich mir einen Coach suchen. Denn ich habe schon gelernt, ja, manchmal ist es wichtig zu wissen, woher kommt das oder wie hat sich so ein Burnout auch aufgebaut. Aber viel, viel hilfreicher war das, was ich zum Beispiel von Christopher Gormer und aus der Meditation gelernt habe. Wirklich eine Technik, mit der ich dann auch umgehen kann, auch in solchen Zeiten, wie wir es letztes und dieses Jahr hatten mit der Pandemie und mit dem deutlich erhöhten Arbeitsaufwand, dass ich bleibe immer eine gefährdete Burnout-Persönlichkeit, aber ich habe Instrumente an der Hand, mit denen ich ganz praktisch auch damit umgehen kann. Das habe ich damals in der Therapie, habe ich da schon verstanden, dass ich auch von dem Beruf des Schauspielers gerne auch wieder loslassen möchte. Aber das war gar nicht der springende Punkt. Der springende Punkt war eher, wie gehe ich mit mir selber eigentlich um? Und das hätte in jedem anderen Beruf genauso zu einem Burnout führen können. Und da habe ich wirklich durch die Meditation viel gelernt, bis heute. Bis heute. Das ist, ohne das ging es gar nicht, würde ich sagen. Ohne das würde ich gar nicht gut leben und gut arbeiten können.
Ja. Selbstmitgefühl ist so ein Wort, mit dem ich heute ganz, ganz viel Positives verbinde, was ich auch aus der eigenen Praxis sehr, sehr gut kenne. Und wo ich mich aber noch gut dran erinnern kann, und es ist wahrscheinlich keine 10 Jahre her, dass ich sofort geschmunzelt hätte, wenn jemand, gerade wenn ein Mann von Selbstmitgefühl gesprochen hat. Warum ist das so? Also warum fällt es uns oder den meisten Menschen, vor allen Dingen auch Männern, so schwer, uns selbst zu akzeptieren, uns selbst zu mögen, zu uns selbst nett zu reden, vielleicht sogar uns selbst zu lieben? Hast du da einen Erklärungsansatz?
Also ein Teil ist genetisch veranlagt in der Tat. Wir sind eher darauf programmiert, auf das Negative zu schauen, weil uns das überleben lässt oder in der Vergangenheit einfach unsere Spezies dadurch überlebt hat, dass wir immer wieder sehr genau auf die Gefahren geschaut haben, auch darauf, wie andere mit Gefahren umgehen. Deswegen ist unsere Neugier doch sehr stark in uns verankert, vor allen Dingen bei Katastrophen, bei Unfällen. Wir können nicht anders als hinschauen, weil wir instinktiv Verhalten lernen, das uns schützt vor Gefahren und Unfällen. Das heißt, genetisch sind wir sehr wach, uns auch selbst zu kritisieren, weil wir dadurch lernen, weil wir aus den Fehlern lernen. Aber wir dürfen und müssen uns bemühen, auch das Positive zu stärken. Und das ist vielleicht ein Grund, dass unsere, warum auch immer, vielleicht auch aufgrund der geschichtlichen Entwicklung, zumindest hier in der westlichen Welt, dass das ein bisschen verloren gegangen ist. Diese Freundlichkeit sich selbst gegenüber. Es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass es ein Missverständnis gibt, denn wer, sagen wir mal, wohlwollend sich selbst gegenüber ist, der könnte ja selbst verliebt sein oder nicht mehr offen sein für Kritik und Veränderung. Und das ist ein Missverständnis. Und das hat sich vielleicht auch, wir hatten, ja, die Generationen vor uns haben Kriege erlebt, hatten harte Zeiten. Hier, Deutschland musste aufgebaut werden. Es gab immer sehr viel zu tun. Und vielleicht hatten solche Themen da auch keinen Platz. Oder wir haben es uns ein bisschen abtrainiert. Und das fällt uns jetzt heute auf die Füße. Denn diese Härte, die wir uns selbst entgegenbringen, ist überhaupt nicht zielführend. Und das merken wir, und das merken auch Führungskräfte in der Wirtschaft immer mehr. Und dieses Missverständnis, dass hier dann einfach nur weichgekocht und blind durch die Gegend laufen, das löst sich immer mehr auf.
Ich habe mich gerade gefragt, wie es bei dir im Elternhaus war. Hast du Glaubenssätze mitbekommen oder so narrative Ideen, Dinge, die oft gesagt wurden, die dich da auch in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, sehr beeinflusst haben?
Ja, ohne Ende. Ohne Ende. Ohne Ende. Also, wie ich eben schon erwähnt habe, ich komme aus einem Familienbetrieb, einem mittelständischen Familienbetrieb Metallverarbeitung. Das ist auch ein tougher Job. Also, ich habe als Kind zwischen Hochöfen gespielt. Ich habe mich hauptsächlich in der Fabrik aufgehalten und hatte aber eher so künstlerische Fantasien, was man mit Stahl alles so machen könnte. Das wurde nicht ernst genommen. Das heißt, ich bin sehr mit diesen Glaubenssätzen groß geworden, dass Kreativität eigentlich nur unnötiger Ballast ist und dass es hauptsächlich darum geht, die Zähne zusammenzubeißen und was zu schaffen. Und das ist schon tief in mir drin, also so so Sätze wie Stillstand ist der Tod zum Beispiel, ist tief in mir drin, ganz klar. Und Gefühle zeigen ist Schwäche, gerade den Mitarbeitern gegenüber. Ich bin noch mit einem Führungsbild konfrontiert worden, das mein Großvater sehr stark verkörpert hat. Charisma hat man oder man hat es nicht. Und wenn man es hat, dann hat man auch die Autorität. Und das, da habe ich schon sehr dran gearbeitet. Ich glaube, mein Weg über die Kunst hat sehr geholfen, diese Glaubenssätze auch über Bord zu werfen. Die sind heute noch sehr stark in der Familie verankert. Ich beobachte die noch und verstehe sie auch. Und ich erkenne sie auch, wenn sie bei mir sind oder wenn sie mal wieder auftauchen. Und darf sie dann auch so annehmen und sagen, ja, ich will sie gar nicht loswerden. Ein Teil davon hat ja auch zum Beispiel mein Großvater wirklich auch, hat ihn durch viele Krisen auch geholfen. Also diese Glaubenssätze sind nicht immer schädlich. Wir dürfen bewusst entscheiden, wann ist so ein Satz dienlich und wann ist er hinderlich. Und da hilft auch wieder die Freundlichkeit sich selbst gegenüber, um sich dann auch zu sagen, nee, du musst jetzt nicht die Zähne zusammenbeißen. Du musst jetzt nicht Augen zu und durch, Augen auf und gucken, was jetzt wirklich, wirklich für mich und auch für alle anderen gerade gut und hilfreich ist. Diese Freiheit der Wahl, die treffe ich immer häufiger. Und manchmal darf ich auch einfach die Augen zumachen und Zähne zusammenbeißen. Das ist dann auch eine Kompetenz. Also ich habe mich mit den Glaubenssätzen beschäftigt. Ich will sie gar nicht loswerden. Ich will sie gut nutzen können.
Das finde ich eine schöne Perspektive. Ich habe auch gerade den Gedanken gehabt, dass diese Glaubenssätze, die aus der Geschichte deiner, unserer Familien entstanden sind, eine Daseinsberechtigung haben. Mhm. Also wenn ich mir vorstelle, im Zweiten Weltkrieg oder in der Nachkriegszeit zu leben, da war es wahrscheinlich auch Luxus zu sagen, wie geht's mir eigentlich gerade, sondern da war es dann so, okay, das musste jetzt passieren, Augen zu und durch oder Zähne zusammenbeißen. Mhm. Ich will es nicht verallgemeinern, es gibt ja auch mehrere Seiten der Geschichte, aber was ich sagen will, ist, dass diese Strategien für die Menschen, die sie entwickelt haben, ja eine Überlebensstrategie waren und ihnen auch geholfen hat, mit solchen Situationen umzugehen.
Absolut. Und es gibt auch eine gewisse, doch auch eine gewisse Weisheit, gab es auch zum Beispiel bei meiner Großmutter, die gar keine intellektuelle Frau war und sie auch gar keine Möglichkeit hatte, sich irgendwie beruflich oder persönlich weiterzuentwickeln. Sie hat halt den Haushalt gemacht und versuchte, den Familienbetrieb auf diese Art und Weise zu unterstützen. Und sie hat ganz oft auch Sätze gesagt, Glaubenssätze, die sehr hilfreich waren. Mhm. Und die auch von Generation zu Generation weitergegeben wurden, die auch in bestimmten Religionen stecken. Gebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist die Aufforderung, sich auch sich selbst zu lieben und sich um sich zu kümmern. Und diese, ich sag mal, diese Glaubenssätze und auch diese Weisheiten, die sind ja uralt und die sind übrigens auch genetisch in uns verwurzelt. Das ist total interessant und da gilt es doch, seinen eigenen Weg wieder zu finden. Und wie ich auch anfangs sagte, ich glaube, meine Entscheidung auch auszuscheren aus dem Familienunternehmen und auch in Richtung Kunst zu gehen, war auch ein bisschen Rebellion. Denn ich wollte unbedingt zum Beispiel auch nicht selbstständiger sein, so wie alle meine Vorfahren, und habe mich dann an Theatern fest anstellen lassen. Also ich hatte Kunst und Festanstellung unter einen Hut gebracht und habe gemerkt, schließlich und endlich auch durch den Burnout, das ist die falsche Entscheidung. Was bin ich heute? Ich bin heute Selbstständiger und habe ein kleines Institut, eine Beratungsfirma mit auch einem Angestellten, mit Freiberuflern. Also im Grunde mache ich das, was meine Vorfahren auch gemacht haben. Und das durfte ich mal auch milde akzeptieren und zu sagen, hey, das steckt in mir drin, ich mache das gern. Mhm. Ich darf das annehmen. Bin da über diese Rebellion hinweg und das ist auch der Umgang mit den Glaubenssätzen. Wir dürfen immer wieder entscheiden, was ist jetzt, welchen Satz sage ich mir gerade und ist der für mich und die anderen Beteiligten hilfreich oder nicht, dann sage ich mir einen anderen Satz. Sprache und wie wir selbst mit uns reden, ist unglaublich mächtig. Auch übrigens, womit wir uns füttern, mit welcher Sprache. Auch da gilt es, immer wieder wach hinzugucken und zu sagen, was höre ich mir da gerade an? Was schaue ich mir da gerade an? Tut mir das gerade wirklich gut? Ist das wirklich gut?
Das ist eine schöne Selbstreflexion, vor allen Dingen für alle, die gerade zuhören.
Ja, okay.
Tut mir das gut? Wie geht's mir in der Situation? Ja, das ist schön, wie du das beschreibst. Und gibt auch noch ein besseres Verständnis, warum uns das so schwer fällt. Und ich gehe nochmal zurück auf die Frage, gerade für Männer und gerade für Führungskräfte. Und Führungskräfte sind ja häufig Männer oder versuchen oder repräsentieren eher männliche Qualitäten. Warum ist es für Führungskräfte so schwer? Was können Führungskräfte machen? Das ist ja auch tatsächlich was in deinem Beratungsalltag häufig ein Thema ist.
Also ich glaube erstmal, das Männerbild verändert sich da auch. Ich habe gerade viel mit jungen Führungskräften zu tun, obwohl es auch nicht unbedingt eine Frage des Alters ist. Aber ich merke, es verändert sich da was. Es verändert sich natürlich das Bild einer Führung, Führungsverständnis verändert sich. Das sind ja gerade so auch ein bisschen fast schon Trendwörter wie Mindfulness Leadership oder agile Führung. Das sind ja keine neuen Themen, die werden gerade vielleicht auch wiederentdeckt, weil es den Wunsch danach gibt, schon auch sich zum Beispiel nicht zu verstellen als Führungskraft, sondern wirklich in seiner Persönlichkeit gesehen zu werden und auch frei und selbstständig zu arbeiten. Also Vertrauen ist da ein großes Thema. Das heißt, das Verständnis von Führung verändert sich, aber die Umsetzung, bei der Umsetzung hakt es. Das heißt, viele wollen, aber können noch nicht das umsetzen, was sie gerne umsetzen möchten. Und ich glaube, das liegt an der Sozialisation. Das haben wir im Studium nicht gelernt. Und das ist auch auf der Karriereleiter irgendwie nicht mit dabei gewesen. Früher nannte man das die Soft Skills, also die zum Beispiel die Fähigkeit, selbstfürsorglich mit sich umzugehen. Das müssen wir so on the job lernen, wie man das zu Neudeutsch sagt. Also müssen wir einfach irgendwie uns heranschaffen. Und das ist schwierig, weil wo kriegt man es her? Und vor allen Dingen, wie bleibt man dran? Also das sind ja nicht Dinge, zum Beispiel das Thema Selbstfürsorge, das hat man ja nicht einmal gelesen oder einmal gehört und dann kann man es. Sondern man muss es wirklich trainieren und man muss es auch im Alltag umsetzen. Und da, das wissen wir alle, sind wir oft so in der Gewohnheit, dass wir uns die Zeit dafür nicht nehmen oder denken, wir haben sie nicht oder sind so automatisch unterwegs, dass wir am Ende des Tages vergessen haben, freundlich mit uns gewesen zu sein. Das muss man wirklich üben.
Ja.
Und diese Werkzeuge, die werden immer mehr trainiert in den Führungskräftetrainings, aber eben noch nicht so lange und kommen erst spät dazu. Ja, die Führungskraft hat schon einige Jahre studiert und vielleicht auch schon eben im Unternehmen gearbeitet und dann auch als Führungskraft gearbeitet und dann erst kommen diese sogenannten Soft Skills noch obendrauf. Und die dürften meiner Meinung nach früher gelernt werden, gelehrt werden, gern schon auch in der Schule. Und vielleicht passiert es sogar in der Zukunft, weil ein Verständnis, ein Rollenverständnis für Führungskräfte, das ist längst im Wandel. Und so werden dann, denke ich, auch die Geschäftsführer und die Vorstände und die Geschäftsführerinnen auch das neue Bild prägen. Es braucht ein bisschen Zeit.
Was ich häufig beobachte, gerade bei Führungskräften, ist, dass sie zwar sich mit Achtsamkeit beschäftigen, mit Meditation beschäftigen, sich mit Coaching, Selbstcoaching beschäftigen, aber das häufig auch wieder mit einem Muster von High Performance, keine Fehler machen, Dinge besonders gut machen, leben. Also sich quasi manchmal selber Druck machen und Stress machen, zu meditieren und bei der Meditation möglichst wenig Gedanken zu haben und es möglichst perfekt zu machen. Und was mir persönlich immer ein großes Anliegen ist, weil es auch eines meiner Themen war in den letzten Jahren, ist diese Haltung, die man einnimmt, während man achtsam ist, die du ja auch gerade so schön beschrieben hast, mit Kindness, mit Selbstfürsorge, mit Selbstmitgefühl. Vielleicht, um das Ganze noch greifbarer zu machen für die Zuhörenden. Wie sieht deine Meditation aus? Du sprichst ja auch von, du hast eben auch beschrieben, Loving Kindness, oder du hast, glaube ich, andere Worte dafür gefunden. Vielleicht kann man das dadurch noch greifbarer machen.
Ich kann das total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, denn das war lange Zeit ja wirklich mein Kampf mit der Meditation. Ich habe Mitte der 80er mich mit dem Thema beschäftigt und ich habe wirklich letztendlich, würde ich sagen, 30 Jahre gekämpft, nämlich genau mit diesem Glaubenssatz, ich muss mich mehr anstrengen, damit ich beim Meditieren nicht mehr denke. Ja, ich bin irre geworden, weil es geht gar nicht. Letztendlich bin ich durch, auch geprägt von Christopher Görmer und geprägt durch John Kabat-Zinn, bin ich wirklich zu dieser Haltung der Selbstfreundlichkeit, der Freundlichkeit und des Wohlwollens mir selbst gegenüber und auch meiner Meditationspraxis gegenüber. Mhm. Dass ich dort gemerkt habe, da geht es nicht um höher, schneller, weiter, besser, noch mehr performen und ein besserer Mensch zu werden, weil ich unheimlich lange und viel meditiere, sondern geht es um ganz andere Dinge. Da geht es darum, im Kontakt mit sich selbst zu sein. Und wenn man das mal gespürt hat, das höre ich auch von den sogenannten High-Performern, die meditieren, dass das nochmal eine ganz neue Welt eröffnet, dieses bei sich sein und zu merken, was tut mir wirklich gerade gut. Und das ist eine Veränderung, die ich gerade schon auch spüre, auch in der Achtsamkeitslandschaft, in dem Hype, den es auch um Achtsamkeit, um Yoga gibt. Natürlich gibt es da einen Hype. Ja, es ist ja kaum ein Magazin, das nicht darüber spricht. Das ist auch in Ordnung so. Nur wir dürfen es nicht verwechseln im Sinne von, das ist auch noch ein Tool, das uns zu einem besseren Menschen macht, sondern ich glaube, dieser Wandel, der entsteht gerade, dass die Menschen, die sich mit Achtsamkeit und auch mit Yoga und all diesen Techniken befassen, dass sie merken, immer mehr bei sich zu spüren, wie ich damals schmerzlicherweise durch den Burnout, wie geht's mir gerade und was tut mir gerade gut? Und auch wenn ich kann nicht immer dafür sorgen, dass mir es rund um die Uhr gut geht. Das ist auch ein Irrtum. Ja, das ist das andere Extreme wäre, dass wir vom High-Performer zum Low-Performer werden und ich mache hier gar nichts mehr, weil mir den ganzen Tag in der Sonne sitzen am besten tut. Das stimmt ja auch nicht. Es tut mir gar nicht am besten, den ganzen Tag in der Sonne zu sitzen, sondern wirklich genau hinzuschauen, was tut mir gut. Und da hat die Pandemie auch gerade nochmal ihren Teil dazu beigetragen. Ich höre es immer häufiger, gerade auch von den Klienten, die High Performer sind, von den Führungskräftinnen und den Führungskräften, dass sie sagen, auch durchs Homeoffice, diese Umstellung, die ja auch nicht freiwillig war für viele, ich höre doch immer wieder, dass die Menschen sagen, dadurch habe ich mehr Freiraum, mich mit mir zu beschäftigen und auch zu gucken, wie teile ich meinen Tag ein, was tut mir da gut. Das gelingt nicht immer, aber am Ende des Tages, wenn da die Balance stimmt, ja, wenn man da nicht Energie verloren hat, sondern immer noch Energie hat, dann macht man was richtig. Das schildern mir immer mehr Menschen, dass sie diese Balance für sich finden und merken, was tut mir da gerade gut. Und die Pandemie hat noch was hervorgebracht, nämlich das Vertrauen der Führungskräfte in die Mitarbeiter ist gestiegen, gewachsen. Und auch das Vertrauen in sich selbst im Sinne von, ich darf darauf vertrauen, dass mein Mitarbeiter genauso gut arbeitet, wenn er zu Hause ist. Und der Glaubenssatz, jemanden, den ich nicht überwachen kann, der arbeitet nicht gut, der stirbt gerade ab. So wie auch ein Glaubenssatz, man muss 12 Stunden im Büro sitzen, damit man wirklich high performt. Auch dieser Glaubenssatz stirbt ab. Das braucht ein bisschen Zeit, aber das ist gerade, das beobachte ich gerade sehr, dass die Frage überhaupt im Raum steht, was ist high performing? Was ist das? Das heißt, dass ich 12 Stunden versuche, zu konzentriert zu sein, oder heißt das, dass ich 2 Stunden am Tag konzentriert arbeite, längere Pausen mache? Also da wird auch experimentiert und alte Zöpfe, Glaubenssätze werden mal beiseite geräumt.
Die Erfahrung mache ich auch oder die Beobachtung teile ich. Gleichzeitig mache ich mir immer wieder bewusst und habe auch in meinem Umfeld Menschen, die mir immer wieder bewusst machen, dass wir auch das Glück haben, so ein bisschen in der Bubble zu sein.
Genau.
Ich glaube, es gibt tatsächlich viele Unternehmen, viele Führungskräfte, die da noch weit von entfernt sind. Und ich stimme dir aber zu von dem Gefühl, diese Entwicklung ist da und diese Überbleibsel aus der alten Zeit, die kämpfen gerade ganz doll. Ne? Weil wenn ich meinen Mitarbeitenden nicht vertraue in Zeiten von Homeoffice, wie anstrengend muss das sein, den ganzen Tag zu kontrollieren? Ja, irgendwie anrufen, E-Mails schreiben, bei Slack gucken, auswerten, wie viel Online-Zeit Leute haben. Das macht doch gar keinen Spaß. Also ich glaube, wir sind so mittendrin in diesem Wandel. Und manchmal erwische ich mich selber dabei, auch so in meinem Umfeld, da schon ein bisschen zu positiv zu sein, zu optimistisch, weil es dann doch noch sehr viele Menschen gibt, die mir davon erzählen, dass es in ihrer Realität noch ganz anders aussieht.
Ja, es bleibt spannend, wohin sich das entwickelt. Auf jeden Fall. Ja, es ist interessant. Es ist auf jeden Fall ein Wandel spürbar. Und diese Veränderung ist ja auch wirklich auch von außen nochmal angestoßen worden. Ja, wir können, da können wir auch ganz ganzheitlich schauen. Ja, wir können mit der Umwelt nicht so weiter verfahren, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Ja, der ist jetzt einfach von außen etwas passiert, das ist das zwingt unser Verhalten und unser Denken auch zu verändern. Und das bleibt jetzt spannend, wie lange das braucht. Und ja, ich kann auch nur aus dieser Bubble heraus sprechen. Da sind wir wieder bei Südafrika. Ja, das ist einfach, wenn ich jetzt im Township um mein Überleben kämpfe. Und wenn ich den ganzen Kontinent sehe, Südafrika ist da ja auch wieder eine privilegierte Bubble. Da sind ganz andere Themen gerade aktuell. Also das ist, dann sind wir in der Pflicht, diesen Ländern zu helfen. Und da sind wir gerade mitten im Thema. Natürlich haben wir erstmal für uns den Impfstoff besorgt und das ist jetzt unsere Pflicht, auch den anderen Impfstoff zu ermöglichen. Ganz klar.
Was mir gerade bewusst wird, was mir sehr geholfen hat auf meinem Weg über die letzten Jahre, als Mensch, als Mann, als Führungskraft, ist mir Vorbilder bzw. Inspirationsquellen zu suchen. Also zu beobachten, welche Personen, das können Politiker, Stars, aber auch Menschen in meinem Umfeld sein, haben Qualitäten, die ich bewundere oder die mich begeistern. Und warum ist es so? Und da warst du auf jeden Fall auch eine Person, die mich sehr inspiriert hat. Ich erinnere mich noch daran, wie wir zusammen zum ersten Mal in deinem noch alten Büro damals saßen, zum Kennenlerngespräch, wo es darum ging, möchte ich die Ausbildung bei dir machen? Und ich war 100% ja, weil ich gemerkt habe, da ist viel, was mir bekannt vorkommt. Also ich sehe Parallelen oder spüre Parallelen. Wir kannten uns da noch nicht so gut. Aber auch sehr viel, wofür ich jetzt dankbar bin, da auch, ich mag das Wort Vorbild nicht, aber ich benutze es einfach jetzt mal, dich da als Vorbild gehabt zu haben. Was für Vorbilder hattest du? Gibt es bestimmte Personen, die dir jetzt einfallen, wo du sagst, du hast ja eben schon ein paar Lehrer genannt, ne, ein paar Lehrer auf deinem Weg, fallen dir Personen ein, wo du gesagt hast, diese so eine Art von Mensch, so eine Art von Mann, so eine Art von Führungskraft möchte ich gerne sein oder zumindest diese Aspekte davon möchte ich gerne für mich übernehmen.
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich zum Beispiel ja Jon Kabat-Zinn, den ich kurz kennenlernen durfte, mich mit ihm unterhalten durfte, von ihm lernen durfte, er schon geprägt hat. Und Christopher Gamm auf jeden Fall auch. Vorbilder in dem Sinne kann ich gar nicht so sagen, weil die sind eben auch ganz anders als ich und ich suche da immer meinen eigenen Weg. Ich habe lange damit zu tun gehabt, dass ich nicht wirklich ein Vorbild hatte. Also dieses Ausscheren aus dem Familienbetrieb, war eben auch eine Suche nach einem völlig neuen Weg, wo es erstmal keine Vorbilder gab in dem Sinne. Auch bis hin zur Gründung dieses Instituts, wo es auch in dem Sinne jetzt kein Vorbild gab, diese Themen systemisches Coaching, Achtsamkeit und Kreativität zusammenzubringen. Ich habe oft darüber nachgedacht, Mensch, warum mache ich es mir so schwer und versuche immer so was Eigenes zu finden? Ne? Ist es irgendwie Eitelkeit oder was ist es? Und dann wurde ich irgendwann versöhnlich, weil dann dachte ich an meinen Großvater, von dem ich viel gelernt habe. Vielleicht war das auch ein Vorbild. Zumindest habe ich erkannt, dass er auch viel Neues in zum Beispiel dieses Familienunternehmen gebracht hat. Das war ein Mensch, der hat auch ein paar Sachen erfunden, die uns heute noch nützlich sind. Und habe gemerkt, der hat auch nach dem Neuen gesucht. Der hatte nicht so richtig, vielleicht auch der Zeit geschuldet während des Krieges, der hatte nicht so viele Möglichkeiten. Der musste sich und das Unternehmen neu erfinden. Und ich glaube, er hat es auch gern gemacht. Steckte in ihm, so wie das in mir steckt. Ich bin sehr versöhnt mit dieser Anlage, dass ich gerne Neues entwickle. Und wenn es dann da ist, dann suche ich wieder das Neue. Das muss ich echt gestehen. Das ist irgendwie in mir drin. Von daher, nee, ich suche eher den Weg, den noch nicht so viele gegangen sind. So, das macht mir dann Spaß, auf diesem Neuland meinen eigenen Weg zu finden.
Ja.
Das ist nicht immer einfach, aber das ist meins. Ja.
Ich habe gerade spontan die Idee, hättest du Lust, mir im Nachgang mal 3 Buchempfehlungen zu schicken?
Ja.
Ich packe die hier in die Shownotes. Das heißt, dass die Zuhörenden dann da draufklicken können.
Ja.
Und kannst du mich ja überraschen mit der Auswahl? Vielleicht ist ja auch was dabei, wo man jetzt nicht mit rechnet. Ansonsten hast du ja schon ein paar Namen genannt. Und für diejenigen, für die Personen auch neu sind, ist es, glaube ich, auch gut, da nochmal tiefer tauchen zu können. Also zum Beispiel ein Jon Kabat-Zinn.
Mhm. Genau, also 3 Buchempfehlungen tippe ich gerne hier rein. Vielleicht kriege ich ja auch Buchempfehlungen von dir oder so. Ich liebe das nämlich.
Das ist eine schöne Idee.
Ich liebe das. Es ist seit Jahren ist es so, dass ich auf meinen Geburtstagen immer sage, wenn mir jemand was schenken will, dann sein Lieblingsbuch. Also nicht das Buch, die Ausgabe, aber zumindest zu verraten, was ist gerade das Lieblingsbuch. Sowas liebe ich. Das wusstest du nicht. Aber das
mache ich gerne.
Ich schreibe mal meine 3 Lieblingsbücher. Aber brauche ich im Moment, das machen wir nach der Unterhaltung.
Das machen wir nachher, ja. Genau, ein Buch, das ich gerade lese und das ich sehr empfehlen kann, ist von Rutger Bregmann. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Im Englischen heißt es Humankind und im Deutschen heißt es Im Grunde gut.
Mhm.
Und es geht darum, dass unser Bild vom Menschen in der Gesellschaft, in der Kultur ein negatives Bild ist, wo es die Zivilisation braucht, um uns voreinander zu schützen.
Mhm.
Ist jetzt sehr kurz gefasst. Und die Menschen aber nach seinen Studien und seiner Forschung im Grunde gut sind.
Mhm.
Und ich finde das so ein wichtiges Thema, weil wenn wir selber von uns Menschen so ein schlechtes Bild haben, was für eine Gesellschaft wollen wir denn erschaffen?
Mhm.
Ja, ist das nicht das, wo wir anfangen sollten? Was für ein Selbstbild haben wir eigentlich?
Mhm.
Deshalb kann ich das Buch sehr empfehlen. Packe ich auch in die Shownotes.
Ich freue mich schon drauf.
Ja.
Fein.
Matthias, wir kommen langsam zum Ende. Ich könnte noch stundenlang weitersprechen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, dass wir schon fortgeschritten sind. Lass uns mal zum Abschluss nochmal in das Hier und Jetzt und dann dein aktuelles Leben eintauchen, nämlich das ICA, das Institut für Coaching und Achtsamkeit. Was war dein Grund, deine Motivation, das Institut zu gründen? Und wie stellst du dir deine nächsten 10 Jahre vor?
Das sind 2 sehr schöne Fragen. Ich versuche sie kurz zu beantworten. Der Grund, das Institut zu gründen, war auch wieder mal ein Zufall. Ich bin in meiner Coaching-Ausbildung, ich habe 2 Coaching-Ausbildungen als Teilnehmer besucht und wurde in das Ausbildungsteam gerufen, direkt nach meiner Ausbildung. Das heißt, es war ein Zufall, dass ich quasi nicht nur gelernt habe zu coachen, sondern gleich auch schon in irgendeiner Form auch Referent wurde. Das lag daran, dass das Interesse an meiner künstlerischen Vorbildung in diesem Ausbildungsinstitut bestand. Das heißt, die haben einfach vermutet, dass ich nochmal vielleicht eine andere Sinnlichkeit mit in die Lehre bringe. Das hat sich auch bestätigt, denn ich war am Anfang, man dachte so, ich habe noch nicht so viel Coach-Erfahrung, aber okay, ich fange mal an, hier mit zu lehren. Und habe dann schon gemerkt, dass meine Art zu lehren, aber auch die Inhalte bezüglich des Coachings ein bisschen anders waren. Ich habe mich häufiger sagen hören, man kann das so machen wie im Lehrbuch, man kann es aber auch anders machen und fühlt euch frei zu improvisieren. Und es gab eine Gruppe von Teilnehmern, die hat es komplett verwirrt. Die haben gesagt, wie sollen wir es denn jetzt machen? Und die anderen haben gesagt, oh, danke für die Erlaubnis, den eigenen Weg zu finden. Und das war mit ein Grund zu sagen, ich möchte ein Institut gründen, das wirklich loslässt von Methodenhörigkeit und mehr auch die eigene Coaching-Identität stärkt. Dazu gehört auch die eigene Intuition und den Zugang zu den eigenen Emotionen. Und eben meine kreative Ausbildung darf mit einfließen, denn ich wurde doch immer auch wieder gefragt nach kreativen Methoden und Möglichkeiten und auch Methoden aus der Achtsamkeit, die man gut ins Coaching mit einbinden kann. Und das war der Grund, warum ich gerade diese Kombination gewählt habe und gesagt habe, ja, ich möchte auch anderen Menschen erklären, wie ich coache. Das heißt nicht, dass dann alle so coachen müssen wie ich. Deswegen habe ich noch drei Referentinnen mit dazu genommen, einfach um die Vielfalt der Möglichkeiten, die Coaching hat, zu zeigen und nicht zu sagen, hier, das ist jetzt hier das Lehrbuch von dem Riedel und dann wisst ihr alle, wie es geht, sondern dass man wirklich sagt, finde da deinen eigenen Weg. Und mein Weg, den kann ich vorschlagen, ist einfach eine Kombination aus systemischem Coaching, Kreativität und Achtsamkeit. Und das war mein dringendes Anliegen. Ja, und deswegen schreibe ich auch in der Tat schon seit 2 Jahren und die Pandemie hat es auch wieder befeuert. Ich habe ja eben geschildert, eine Mehrarbeit schafft bei mir manchmal auch die Lust sogar nach Mehrarbeit, dass ich an einem Buch schreibe, das jetzt auch wieder, wo ich jetzt echt wieder dran bin, um auch nochmal meine Begeisterung diesen Themen gegenüber, das auch nochmal zu verschriftlichen. Ich sage oft, eigentlich schreibe ich das Buch für mich, vielleicht kommt es nie raus, aber ich merke, das ist so in mir drin, dass ich gerne berichte, welche Erfahrungen ich gemacht habe, gerade mit der Kombination kreative Methoden aus der Achtsamkeitspraxis im systemischen Coaching eingesetzt, dass das für viele Klienten auch eine nachhaltige Erfahrung ist. Und da ist meine Sinnhaftigkeit, das in die Welt zu bringen. Und also meine Lehrtätigkeit ist durch einen Zufall entstanden, macht mir nicht nur Freude, sondern macht für mich totalen Sinn, das, was ich für das Coaching entdeckt habe, was hilfreich sein kann, anderen weiterzugeben. Das halte ich für extrem sinnvoll.
Ja, es ist sehr erfüllend. Und wie sehen die nächsten Jahre bei Herr Riedel aus?
Keine Ahnung. Also ich entdecke ja immer wieder Neues. Ich habe da schon so Ideen. Aber die reifen noch. Ich bin immer wieder für Neues zu haben. Aber für mich war die Pandemie jetzt auch gerade nochmal so wirklich was Neues. Und ich würde gerne jetzt mit dem, was daraus entstanden ist, auch nochmal wirklich an Schätzen, die wir hier gefunden haben, nochmal weiter ins Institut geht und möchte auch was meine Beratungstätigkeit betrifft, ich möchte gerne auch das Betätigungsfeld jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglichen. Ja. Also mir gefällt es schon auch, Dinge in die Welt zu bringen und dann auch zu übergeben. Also damit will ich nicht sagen, dass ich jetzt in die Rentenphase eintrete, ganz bestimmt. Ich finde dann wieder eine neue Betätigung, aber die ist noch offen. Mein Wunsch ist jedenfalls, auch wirklich mehr in Afrika sein zu können in der nächsten Zeit. Und dort werden sich auch Dinge entwickeln, die für mich Sinn machen.
Ja, das wünsche ich dir. Ich bin mir sicher, dass es jetzt wieder mehr Möglichkeiten gibt. Und ich bin dir sehr dankbar für die Zeit, die du dir genommen hast, aber vor allen Dingen auch für deine Offenheit, dass du über so persönliche Sachen auch gesprochen hast. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und sehr hilfreich für viele, die zuhören, sich da zum Teil wiederzusehen, zum Teil aber auch neue Perspektiven zu sehen. Matthias, tausend Dank.
Danke für die Einladung. Es war mir ein Vergnügen.
Wenn du mehr über Matthias und sein Institut erfahren möchtest, dann kannst du auf riedelberatung.de sowie auf institut-coaching-achtsamkeit.de vorbeischauen. Beide Links findest du natürlich in den Shownotes. Wenn du Lust hast, noch mehr über meine Erfahrung während der Ausbildung zu erfahren, dann kann ich dir die Folge 6 »Sollte ich systemischer Coach werden?« empfehlen. In der kommenden Folge spreche ich mit meiner Kollegin Lena Sievers über unser Bild von Führungskräften, über tiefsitzende Glaubenssätze im Berufsalltag und unsere ganz frischen Erfahrungen mit unserer ersten Workation. Wenn du diese und alle weiteren Folgen nicht verpassen möchtest, dann kannst du diesen Podcast natürlich abonnieren. Alles Liebe und bleib achtsam,